Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Willkommen zu einem Bern einfach Spezial. Das ist die Aufzeichnung von der Diskussion über die Erbschaftssteuerinitiative, die der Nebelspalter am 23. September durchgeführt hat. Volles Haus in Zürich ausverkauft. Mitdiskutiert haben natürlich Leute, die etwas zu sagen haben dazu, nämlich der Altbundesrat Dr. Christoph Blocher, auch Unternehmer und darum Experten in eigener Sache. Dann der Professor Dr. Rainer Eichen von der Universität Freiburg, der Dr. Markus Somm, Verleger und Chefredakteur vom Nebelspalter, moderiert habe ich. Und bei der Aufnahme ist ein technischer Fehler passiert, darum kommt das Gespräch relativ spät. Der erste Teil, rund 15 Minuten vom Gespräch, ist nicht aufgezeichnet worden. Wir haben aber trotzdem das Gefühl gehabt, wir sollten das Gespräch, die restlichen 35 Minuten, doch online stellen. Es zeigt sich, es lohnt sich, an die Events vom Nebelspalter zu kommen. Und trotzdem kann man es den grösseren Teil nachhören. Am Anfang ist Folgendes gelaufen. Ich als Moderator habe Christoph Blocher gefragt, wie die Auswirkungen denn wären von dieser Erbschaftssteuerinitiative der Jungsozialisten aufs Unternehmertum. Und er hat das auch erzählt, wie das zu und her gehen würde. Nicht nur bei seiner Firma, sondern generell. Die Gefahr ist natürlich gross, dass Firmenteile oder ganze Firmen verkauft werden müssen, damit man die Erbschaftssteuer zahlen kann, weil das so gross ist. Und dann hat er auch darauf hingewiesen, auf die Rückwirkungsklausel, wo er eine Katastrophe findet, wo er auch das Gefühl hat, die müsste man für ungültig erklären, weil die Kollateralschäden riesig gross sind, wo das anrichtet auf dem Weg bis zum Abstimmungssonntag. Und da hat der Rainer Eichenberger ein bisschen differenzierte andere Meinung gehabt. Er findet, das gäbe einen Vorteil. Man könne zeigen, wie gut das Schweizer Volk in der direkten Demokratie abstimmen könne und eben vernünftig sei. Es haben ja auch Umfragen gezeigt, dass die Erbschaftssteuerinitiative nur schwerlich eine Chance werde haben. Wir haben dann noch weiter diskutiert und genau an diesem Punkt steigen Sie jetzt ein, wenn Sie zuhören. Noch einmal, es tut mir wahnsinnig leid, ist bei der Aufzeichnung etwas schiefgelaufen, kommt nicht mehr vor. Das nächste Mal kommt das ganze Gespräch online. Danke trotzdem fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen und denke daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er etwas vererbt.
Die Initiativen ist es jetzt aus drei Gründen gut oder eigentlich aus vier Gründen. Das erste ist, man lernt etwas über Erbschaftssteuer. Da haben wir schon einiges gelernt jetzt. Und man würde noch viel lernen über Kapitalbesteuerung insgesamt, wenn man das weiter diskutiert. Weil eben genau kommt aus, in der Schweiz sind Kapitalbesteuerung besonders hoch. Sie ist absurd hoch, wenn man es richtig rechnet. Gehe ich sehr gerne später allfälligerweise noch darauf ein. Das zweite ist, man lernt sehr viel über die Linken. Dass die USO so sind, das ist nicht erstaunlich. Das gehört zu den Genen dieser Partei. Action machen, nackt durch die Gegend rennen oder eben so etwas machen, wie die Hosen runterlassen, so eine Initiative. Das ist lustig für die jungen Leute und er gibt irgendwie einen Kladradatsch. Aber das Befremdliche ist, dass SP das unterstützt und dass die Senioren SP das unterstützt und die Seniorinnen für Klima das unterstützen. Das zeigt, wo die Leute stehen und die haben Kollateralschäden bekommen. Die sind geschädigt, wenn die Bürgerlichen sich richtig verhalten in dem Moment. Das Dritte ist aber, man lernt etwas über die Bürgerlichen, dass die sich eben nicht richtig verhalten im Normalfall. Wir hatten die gleiche Diskussion schon mal 2015 bei der letzten Erbschaftssteuer, Rückwirkungsklauseln. Und da hat man gesagt, ja, ist schlimm und so weiter. Und dann die Vorwirkung schon von der Abstimmung, die vielen Leute, die ihre Erbverträge gemacht haben, ganz übel. Und dort hätte man können Massnahmen in die Wege leiten. Ich würde sagen, nicht in die Verfassung, aber klare Statements von Parteien und Bundesrat ist gut, wie man im Ernstfall damit umgeht. Aber es muss nicht unbedingt in die Verfassung, kann man aber darüber reden. Das Letzte ist, was mit so Initiativen ist, ist, so Initiativen, da ist natürlich ein Risiko drin. Das sehe ich ähnlich wie der Blocher. Das kann eine Schädigung geben, dass man nachher sagt, die Schweiz, das ist gar kein Rechtsstaat. Das würden alle die gegen direkte Demokratie sind. In Deutschland würde das sofort jede sagen, und darum ist nur die AfD für direkte Demokratie und die alten Vorkämpfe für direkte Demokratie, weil es eigentlich Antidemokraten sind. Darum sind die für direkte Demokratie aus Sicht der Regierung. Aber der Punkt ist, die Direktdemokratie bringt nicht nur das Risiko. sondern sie bringt die grandiose Chance, dass das Schweizer Volk die Initiative an die Wand schiesst. Und damit nachher in der Welt heisst, das Schweizer Volk hat die Erbschaftssteuer abgelehnt, die nur die Reichen getroffen hat. Und das muss man richtig vermarkten. Das Schweizer Volk, genau wie sie nicht eine sechste Woche Ferien gewählt haben, obwohl das schön gewesen wäre, auf Kosten von anderen Ferien machen, vermeintlich auf Kosten von anderen. Sie haben nicht das Grundeinkommen wählen, weil die Trotten will dann kein Grundeinkommen. Der, der merkt, man muss es selber zahlen. Und wer will denn so eine dämliche Erbschaftssteuer? Ja, natürlich vernünftige Leute nicht. Und das ist die wichtige Botschaft, die die Schweizer in die Welt schicken. Wir sind ein freiheitliches Land, da kann jeder seine Idee bringen. Gleich wie dumm sie ist, es wird darüber diskutiert, wenn er die Unterschrift hat, und es wird abgeschmettert. Das ist die Botschaft. Das Volk ist vernünftig und das ist für den Standort sehr viel wert. Darum habe ich keinerlei Angst vor der Initiative. Ich habe nur Angst, wenn ich sehe, Economy Suisse, wie die umgehen, wie die selber unfähig sind, bis in die oberste Führungsetage, muss man leider sagen. Wir kennen all die Versagen, wir kennen die Zuwanderungsdiskussion, abstruse ökonomische Vorstellungen. Und dann jetzt vertrauen, dass sie den Abstimmungskampf richtig
führen. Ja, natürlich.
Das ist ein bisschen ein Risiko.
Und es ist natürlich typisch für die Economy Suisse, die haben ja sowieso einen unglaublichen Komplex. Sie haben immer das Gefühl, es sei fast unmöglich, reiche, erfolgreiche Leute noch zu verteidigen. Oder? Sie haben wirklich, sie schämen sich selber schämen dafür, dass sie eher eine Reihe Manager sind, die gut verdienen. Und tun die ganze Zeit, ich meine, Monika Rühl hat doch noch nach der 13. Rente wirklich noch kurz sagen, ja, die höheren Löhne sind schon ein Problem und so weiter, dann sollen sie doch zu den Gewerkschaften arbeiten, wenn sie das ein Problem finden. Nein, es geht um das, dass man das auch offensiv, so wie das heute gemacht wurde, man muss offensiv den Leuten wieder klar machen, dass es gut ist, wenn ein Land viel reiche Leute hat. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind eines der besten Länder, genau aus dem Grund, wie wir am meisten Milliardäre haben pro Kopf. Das ist unglaublich. Ich kann Ihnen mal die Statistiken zeigen. Das ist alles ein Zeichen von unserem Erfolg. Und es hat damit zu tun, dass die Leute nicht mehr verstehen. Ökonomischer Grundverstand ist nicht mehr da. Sie verstehen nicht, warum im Kapitalismus überhaupt reich wird. Die haben immer noch das Gefühl, wir sagen bei den Pharaonen, wo der Pharao einfach den anderen die Pyramide wegnimmt und dann haben sie nichts mehr. Das ist immer noch das Bild, das überwiegt. Und das Zweite, was ich wichtig finde, und das ist eine kleine Kritik, aber das ist eben auch typisch für die Economy Suisse, das sind auch alles Leute, die sich für das Land nie eingesetzt haben. Es sind meistens entweder sind es Ausländer oder sind Manager, die nichts anderes gemacht haben in ihrem Leben, als ihren Lohn zu optimieren. Das stimmt. Und aus dem Grund haben sie auch nicht mehr das Vertrauen in die Bevölkerung, die zum Beispiel Christoph Blocher hat, als Unternehmer, der nicht nur seinem Unternehmen geschaut hat, sondern auch im Land. Und das ist auch noch etwas, was ich gelernt habe, ehrlich gesagt, in diesem Buch, wo der Italiener gut beschreibt. Er hat gesagt, die Spannung hat es immer gegeben. Die Reichen sind immer mit Misstrauen begegnet worden. Er hat über Deutschland, Frankreich, Italien vor allem auch. Aber man hat es auch immer akzeptiert, weil die immer gewusst haben, die Leute haben immer gewusst, wenn etwas schief läuft. Zum Beispiel bringt das Beispiel Florenz. Wenn etwas schief läuft, Florenz war im 15. Jahrhundert die reichste Stadt der Welt. Nachher waren sie bankrott, im Krieg, sie haben nicht mehr ui und aus gewusst. Dann haben sie die Medici zurückgeholt und die Medici haben alles gezahlt. Der Lender of Last Resort war früher immer der Reiche. Und wenn er das gemacht hat, hat er das entsprechende Ansehen gehabt. Und die Gesellschaft hat das dann auch akzeptiert, dass es vielleicht ein bisschen besser geht als der andere. Und ich glaube, das ist ein Grund, der heute nicht mehr so gut läuft. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube, dass unsere politische Klasse oder Elite zu wenig macht für das Land, dass die Leute noch akzeptieren, ja, denen geht es auch viel, viel besser. Das, glaube ich, ist ein Problem. Deshalb haben wir auch die ganze Zeit solche Initiativen, die weit die bürgerlichen Kreise für Verwirrung sorgen.
Die Frage ist ja jetzt einfach...
Ja. Ja. Herr Reichenberger, ich bin nicht für die Ungültigkeit von dieser
Initiative. Das wollte ich auch sagen, klar.
Der Grundsatzdiskussion findet noch statt. Aber die Rückwirkungsklausel, wenn sie die drin lassen, können Sie auch die Initiativen abnehmen. Das heisst, das Parlament hat das als rechtsmässig zugelassen. Und sogar, und nicht einmal will sagen, dass das eigentlich gegen die Verfassung ist. Mhm. Vor dem habe ich am meisten Angst. Und tun Sie nicht Politiker überschätzen. He? Die wollen dann auch solche Klauseln machen. Ja. Das sind dann nicht nur die Usos. Das habe ich bei meinem Vorstoß gesehen und gesagt, ja, wir können das jetzt mal beschliessen, das gilt und nachher machen wir es anders. Ja, wahrscheinlich.
Darum ist ja nichts gelaufen nach 2015. Ja, genau. Ja, ja,
also ich glaube, eben, dass man das Ganze ungültig erklärt, das ist, glaube ich, nicht der Vordergründe von niemandem. Aber die Frage ist, ob man den einen Punkt, ob man den soll ungültig erklären soll. Und dann hat man schon den negativen Effekt, dass man irgendwo durch einen Präzedenzfall schafft. Das ist ein bisschen der Vorwurf. Oder
ja, befürchtet. Ich sehe ja das dafür auch, dass man es drinnen lässt. Man sagt, ja, dann tust du nicht bei der Volksinitiative, wenn du anfängst, ungültig wäre, tut man die da dran. Und dann eben, dann am Schluss kommt es noch auf uns zurück. Und wir können dann auch nicht. Dann sage ich, los, hört auf. Wenn es nicht geht und ihr seid ein Verfassungsrichter, dann müsst ihr es halt machen. Auch wenn es unangenehm ist. Aber die Initiative können wir dann gleich noch bekämpfen, oder? Die bleibt ja noch. Und ist ja dann noch gefährlich.
Rainer Eichenberger, Ihr Kollege, hat im Blick gesagt, es gäbe eine Optimalsteuerliteratur. Ja. Das ist ein Wort, das ich vorher nie gehört habe. Und die sage ich klar, das sei optimal, so eine Steuer. Und wir müssen nur eine gute, eben, so eine Wegzugsteuer. Sie haben schon gesagt, das ist eigentlich nicht möglich, eine gute eine Wegzugsteuer, die nicht umgangen werden kann, oder? Aber diese Idee gibt es offenbar bei den Ökonomen immer noch.
Ja, ich meine, wie immer. Es gibt heute Studien, aber es gibt immer Studien zu allem und jedem. Man kann sagen, zu jedem Hennenschissen. Und da muss man immer schauen, wer hat die Studie gemacht. Das sind sehr anerkannte Wissenschaftler. Klar, wo aber heutzutage, wie immer, wenn es um etwas geht, jetzt wie Zuwanderung oder um Steuern, da ist immer, wer ist betroffen vor allem? Ja, der Staat. Wer gibt die Studien in Auftrag? Ja, eigentlich nur Regierungen, eigentlich nur Bundesregierungen, selten mal Kantonsregierungen, manchmal Stadtregierungen. Aber es ist immer sehr regierungsdienlich. Und überall entwickelt sich in der Wissenschaft auch Gefälligkeiten gegenüber der Regierung. Ich meine, wir kennen das aus der Energiedebatte sehr gut, wie gefällig die Gutachten gewesen sind, wo Leute aus der ETH alle gemacht haben, dass alles bestens funktioniert in der Energiepolitik. Dann hat der Wind etwas gekehrt und dann ist aus den gleichen Abteilungen von der ETH sind Gegenstimmen gekommen, das sei alles nicht richtig und so. Und wenn man den zuständigen Präsidenten von der ETH gefragt hat, hey, das ist alles auf die Mist gewachsen, hat er gesagt, nein, das habe nicht ich gemacht, das haben meine Leute gemacht. Das hat mir, aber wieso hast du die nicht bremsen? Ja, ich kann doch die nicht bremsen, sondern die machen, was sie wollen. Das ist schön, das ist Forschung, Freiheit von Forschung und Lehre. Also, darum ist es gut, dass es eine Vielfalt gibt und es ist auch toll, dass es in Freiburg die Vielfalt gibt. Jetzt aber muss man sehen, wie immer, eben statt Studien, wenn einer sagt, ja, da gibt es eine Studie, es gibt immer eine Studie für das Gegenteil. Darum gibt es nur eins, selber denken. Und das müssen wir jetzt da mal anwenden. Herr Grossmann sagt, ja, das ist natürlich, da gönnt die und so. Ja, das ist sowieso immer alles jetzt umgegen im Sinn. Fragt. Er sagt auch nicht so, aber ich meine, eigentlich kriminelle Energie dahinter.
Genau.
Und darum muss man eine Wegzugsteuer machen. Aha. Jetzt überlegen wir uns mal, wie man eine Wegzugsteuer macht. Also die Reichen, die wegziehen, das ist Erbschaftssteuer umgegen, darum muss man das bremsen. Ein junger Unternehmer von 25 ist reich geworden, zieht aus. Müssen wir von dem eine Wegzugsteuer verlangen? Von 50% von seiner Unternehmung? Ah, dann machen wir das altersabhängig. Je näher jemand am Tod ist, Junge genau. Können auch sterben.
Wenn einer krank
dann
ist,
wir genau krank messen. Wie zieht jemand weg mit einer Firma Jungspund 20 Millionen Firmenwert? Wir wissen aber, das ist eine Firma, die am Ende hebt sie ab und dann ist er nachher sicher über 50 Millionen. Zu 50% geht sie ein und zu 50% hebt sie ab. Oder? Dann ist er auch über 50 Millionen. Sollen wir den besteuern oder nicht? Unmöglich. Und dann ist es ganz easy. Also man geht ins Ausland natürlich auch nicht die Firma. Man verkauft die Firma, die lässt man ja in der Schweiz. Und dann verkauft man sie und dann hat man es wieder in der AG drin. Und dann ist wieder nichts machbar. Also das heisst auch da eine Wegzugsteuer. Wenn man da mal reden mit einem Steueranwalt, dann sagt er ihnen sehr schnell, wie man das macht. Und das eben, was ich am Anfang gesagt habe, das sind Leute, die nicht mit Steueranwälten reden, sondern Studien machen. Und das ist auch sehr eindrücklich, wenn man heisst, ja, was gibt Länder, wo denn, ja, wie Japan, wo eben die hohen Steuern haben, oder Deutschland. Ja, wenn man mal mit dem Steueranwalt redet, dann weiss man sofort, funktioniert nicht. Deutschland sieht man es gesagt, klar, wir sind entwickelt. Japan, sehr hohe Erbschaftssteuer, dann ein bisschen mehr Einnahmen als die Schweiz, etwa 2%, das Doppelte, relativ zum Bruttoinlandprodukt. Ja, aber mit diesen Steuern ist das nicht viel. Und die Antwort, wieso gehen die Leute nicht aus Japan raus? Ja, das ist so ein bisschen freiwillig. Die Japaner, das ist nicht lustig, wenn man japanisch redet, auf die Welt rausgehen. Japan ist relativ abgesondert. Darum ist dort die Elastizität, das Auswandern, nicht ganz so gross wie in anderen Ländern. Und damit hat es sich. Aber auch in Japan zeigt wahnsinnig aggressive Erbschaftssteuer. Not konsequenter als Deutschland. Einfach sehr wenig. Und alle Verluste auf den anderen Bereich gerechnet, was der Herr Blocher schon entwickelt hat. Die Leute sind dann nicht mehr da, die zahlen keine Vermögenssteuer mehr da, sie zahlen keine Einkommenssteuer mehr da und so weiter. Das ist alles nicht gegengerechnet. Das ist jetzt nur, wie viel kommt denn zusammen mit deren Erbschaftssteuer? Und einfach, kommt nicht viel zusammen. Was aber klar ist, ist, wenn es eine Volksmehrheit gäbe, die für ab 50 Millionen so eine Steuer, ist die nächste Initiative 40 bis 50 Millionen, kommt dann noch gerade sagen, die über 50 Millionen ist nur gerecht, wenn auch die mit über 40 Millionen zahlen müssen. Und wenn man dann bei 40 Millionen ist, dann kommen die ab 30 Millionen dran, dann geht das oben runter. Und weil ja immer die Steueraufkommen relativ klein sind, am Schluss sind wir wieder bei dem, dass der Normalbürger zahlt. Und der kann nicht ausweichen. Es ist der halt kann nicht die legalen Möglichkeiten zur Steueroptimierung nehmen, weil das sind Fixkosten. Das lohnt sich nicht, wenn es um 1-2 Millionen geht und um ein Häuschen in der Schweiz der Haupterbe ist. Da können sie dann sehr schwer umgehen. Hingegen eben Firmen, ist ein mobiles Kapital, wenn man es kann verkaufen ins Ausland, funktioniert es nie. Darum ist es ein mehrfacher Rohrkrepierer. Es ist eindrücklich, man kann einen Rohrkrepierer, ja, so viel Rohrkrepierer in ein Rohr reinpacken. Und nochmal, ich kann nur sagen, ich haue es um und es ist eben einfach nur befremdlich, dass die SP das unterstützt. Und ich finde, das muss auch Konsequenzen haben. In der SP steht noch im Programm, Überwindung vom Kapitalismus zu sagen. Ja, ja, die Vögel, das haben sie noch drin, aus historischen Gründen, ist herzig. Und manche sind ja ganz vernünftig. Aber da sieht man, nein, die Mehrheit ist offensichtlich nicht so vernünftig. Beziehungsweise hat einen anderen Plan, sagt vielleicht schon, ja, wir sind nachher nicht dafür, aber es ist gleich wichtig, mal so etwas. Nein, das ist nicht wichtig, es ist Unsinn. Das Einzige, was gut daran ist, ist, wir lernen viel bei diesem Diskurs.
Das wäre noch meine Frage, oder? Was bedeutet das für die Zusammensetzung von der Regierung? Ich glaube, man muss schon darüber reden. Es ist ja nicht eine JUSO-Initiative, sondern es sind Präsidenten und die wichtigen Leute von der SP sind da drin. Und irgendwo tut man mit dem rechtsstaatlich, aber auch ökonomisch etwas auflösen, was das Land ausmacht.
Also ich glaube, wenn die Bürgerlichen wirklich eine gewisse Stamina hätten, oder, dann wären die drei Präsidenten von der bürgerlichen Partei zu der SP gegangen und hätten gesagt, hört mal, was eure Jugendabteilung die ganze Zeit bringt. Das ist eine Zumutung. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Das macht die junge SVP auch nicht und die jungen Freisinnigen machen das auch nicht. Jetzt tönt ihr die zurückpfeifen oder sonst rühren wir euch aus dem Bundesrat raus. Weil zum Beispiel gerade das Rechtsstaatsprinzip finde ich einen guten Punkt. Das kann man ihnen wahnsinnig vorwerfen. Ich meine, die gleiche Partei, die so selbstgerecht immer so tut, als wären sie die einzigen Anständigen auf der Welt. Ein Rechtsstaatsprinzip, das ein Prinzip ist, das glaube ich sogar aus dem römischen Recht noch stammt, umwerfen, das ist meiner Meinung nach ein Kasus Belli. Da müssen wir wirklich sagen, hört mal, so geht es nicht mehr weiter. Und es ist ein bisschen das, finde ich schlecht. Also das geht ein bisschen das rein, was Sie gesagt haben. Man kann das auch im Parlament so lösen. Es müsste der politische Druck so kommen, dass man freiwillig die Rückwirkungsklausel rausgerührt hätte. Aber was ich noch will sagen zum Rainer Eichenberger, finde ich völlig richtig. Wir lernen viel über Erben und reich sein. Das ist gut. Und man kann wieder mal offensiv den Leuten klar machen, warum ist es gut, dass wir Reiche haben. Warum sind die so wichtig? Das Zweite aber, was ich auch wichtig finde, man nimmt es dann gleich wieder fast zu ernst. Weil etwas, was wirklich typisch ist für die Schweizerische Linke. Die Schweizerische Linke hat noch nie in ihrer ganzen Existenz je Verantwortung getragen für den Staat allein. Sie sind immer der Juniorpartner von den Bürgerlichen und sie können immer wie Kind, und deshalb sind sie auch so infantil bis ins hohe Alter, sie können wie Kind können sie alles fordern, extreme Visionen bringen, unglaublich moralisch auftreten, im Wissen, ja, die Bürgerlichen schauen dann schon, dass das Ganze funktioniert. Weil ich meine, letztlich, oder, du sagst es sehr gut, wie da alles kann nachher gemacht werden, dass man gar nichts einnimmt mit dieser Steuer. Aber die Linken, so ganz blöd sind sie ja nicht. Sie wissen auch, ja, das könnte noch sein. Aber eigentlich, aus der Sicht der Linken, müssen sie ja sagen, hey, wir sind ja die Etatisten sondergleichen, wir brauchen Geld. Wir wollen Geld. Das ist dann aber eigentlich gleich. Sie wollen einfach schöne Ideen bringen, wo sie am Schluss wissen, das wird so abgelehnt. So war es ja auch so. Am Schluss wird es so abgelehnt. Und wir müssen dann nicht die Verantwortung tragen. Aber wir können immer einstehen als die besseren Menschen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Linken, wo sie völlig unterscheiden von anderen Linken in anderen europäischen Ländern, wo halt immer mal Regierungsverantwortung hatten. Und zwar allein. Nicht immer im Kindergarten, wo dann die Aufsicht, die Bürgerlichen schauen, dass schon recht kommt.
Ist das doch
also ich würde nicht, wenn die Initiative noch von der JUSO wäre, überhaupt beachten. Das kennen wir ja und das muss ja bei der Volksinitiative. Auch ein paar Verrückte geben, die eine machen. Das ist nicht so schlimm. Aber dass eine Regierungspartei, die im Bundesrat hockt und als grosse Partei, die hat maximal von der Sitz, zwei Sitz, dass die Führung in diesem Club hineinhockt. Das ist für unverständlich. Warum sind die Sozialdemokraten bis ins Jahr 1943 nicht in die Regierung gekommen? Weil sie gegen die Landesverteidigung waren. Dann gesagt, wir sind gegen die Landesverteidigung. Dann haben die Bürgerlichen gesagt, wenn ihr nicht für eine Landesverteidigung sind, könnt ihr nicht in die Regierung. Im 1943 haben sie dann gemerkt, dass im Zweiten Weltkrieg, oder? Dass das ja nicht geht, oder? Dann hat man sie aufgenommen in der Regierung. Und jetzt gehen die so neben raus, dass sie so eine Initiative machen, wo sie genau wissen, das schadet dem Land enorm. Das schadet allen Steuerzahlern, das schadet den Unternehmer. Wir haben gar nicht darüber geredet, was das überhaupt heisst, wenn jeder anfängt, das Unternehmen verkaufen, weil er sonst 50% Steuern zahlt. Sie finden ja gar keinen Käufer, der das zahlt. Weil der sagt, der Moni kann das zahlen.
Aus dem Ausland kommt er. Ja, ja.
Also, Sie müssen einfach sehen, da oben sind Leute am Werk, die kennen das Leben nicht mehr. Sie hängen da mit dem Berufsparlament zusammen. Die kennen das Leben einfach nicht mehr. Das ist also der Herr Schröder hat da letztens, ich habe es nicht gehört, aber ich habe es gelesen, hat gesagt, ja, die EU könnt ihr vergessen, die kennen das Leben nicht mehr, die sind immer nur in dem Zeug rumtanzen. Habe ich gesagt, bei uns ist auch immer verrückt so. Die wissen gar nicht, wie das ist. Die wissen nicht, wie das ist, wie mit Unternehmen. Und die haben ja noch nie einen Bleistift verkauft, dann wollen die wissen, wie das Unternehmen funktioniert. Die haben nur immer gezupft und geschrieben und Sitzungsgelder und weiß ich was, aber nichts bewirkt. Und das rächt sich. Und es gibt immer weniger Unternehmen, die auf Bern gehen. Natürlich auch wegen dem gehen sie nicht ins Parlament. Weil die Berufspolitiker, die belasten das Parlament, das können sich gar nicht vorstellen. Die wollen so viele Sitzungen wie möglich, da gibt es Sitzungsgelder. Die wollen so viele Sessionen, die wollen mehr Entschädigung. Die können heute leben von dem, dass sie dort oben hocken. Und wäre alles nicht nötig, aber der Unternehmer, der das Unternehmen führen muss, kann das am Schluss nicht mehr machen. Da wollen sie natürlich auch. Warum? Ich bin froh, haben wir eine Volksabstimmung. Da lange es denn noch als Unternehmer noch einen Nagel einzuschlagen und zu sagen, hört auf mit dem Zeichen.
Ich würde vielleicht noch schnell etwas ergänzen, nur schnell historisch noch, zu dem, was Christoph Blocher gesagt hat. Oder die SP hat bis 1935 die militärische Landesverteidigung abgelehnt, ihrem Parteiprogramm, und nachher haben sie 1935 angenommen. Dann ist es noch 8 Jahre gegangen, bis sie dann im Bundesrat gekommen sind. 1935 war der Parteitagsbeschluss gewesen. Aber das Interessante ist, was dann auch noch gestrichen haben, und das ist für die Bürgerlichen genauso wichtig gewesen. Sie haben damals noch im Parteiprogramm gehabt, die Diktatur des Proletariats als Ziel. Das heisst, direkte Abschaffung von der Demokratie. Und nur, dass man das mal wieder ein bisschen weiss, was für eine Partei das ist, was für eine DNA die Partei hat, nur weil sie immer wieder auftreten als Superdemokraten. Sie haben in ihrem Parteiprogramm etwa 20 Jahre lang gehabt, wir schaffen die Demokratie ab, wir sind dafür und haben es noch verteidigen gegen die Bürgerlichen.
Also, Rainer Reichenberger?
Ja, ich möchte auf das eingehen, was du ja vorhin gefragt hast. Jetzt, wie sieht man das aus ökonomischer Sicht? Und da muss man noch überlegen, was ist das Argument, wieso soll das eine gute Steuer sein? Das Argument ist, wenn man die Leute besteuert auf dem Einkommen und auf dem Vermögen, dann haben sie weniger Anreiz, Leistung zu erbringen. Und wenn man sie dann am Schluss besteuert für ihrem Leben, dann hat das keinen Leistungsanreiz praktisch. Ist natürlich barer Unsinn, weil wenn das so wäre, dass man nachher nicht über die Zeit rausdenkt, wo man selber lebt, dann würde man auch nicht mehr arbeiten am Schluss sowieso, weil es macht keinen Sinn mehr. Und man würde das Geld irgendwie völlig verdummen, weil man kann es ja nicht mehr brauchen. Sondern klar, die Leute, die Unternehmungen haben, die denken natürlich an die Zukunft von ihrer Unternehmung und von ihren Kindern und wollen das entsprechend weitergeben. Das sind die Anreize. Von dem her ist klar, ist nicht eine Steuer, die Anreize günstig ist von den Anreizen her. Das ist nur wieder von so Denkern, die nicht sehr weit denken, sondern ihre einfachen Anreizmodelle, die haben eben Optimal Taxation oder Theorie von der optimalen Besteuerung. Jetzt ist aber so, man muss einen Schritt weiterdenken. Und dann geht es los an die Auswanderungssteuer. Da kann man darüber reden, kann man die sicher machen, man kann sie nicht, aber kann man immer sagen, ich nehme jetzt mal an, sie ist sicher. Man kann das verhindern. Die Reichen vielleicht mit Todesstrafe, vielleicht mit lebenslangen Anketten oder so, aber man könnte es ja mal irgendwie. Ja, dann ist aber das Problem, wer kommt denn noch in die Schweiz? Welchen Unternehmer? Ja, wahrscheinlich keine mehr. Also wenigstens die, wir denken, ein Professor sollte können, ein bisschen symmetrisch denken. Offensichtlich wollen das viele nicht. Das Zweite ist, das, was Herr Blocher schon angesprochen hat, Verkauf. Ja, wie soll man denn noch verkaufen, die Firma, wenn man die Steuern nicht zahlen kann? Ja, andere Unternehmer in der Schweiz können sie nicht kaufen, weil die unterliegen auch wieder dieser Steuer, sagen, ich kaufe doch jetzt das nicht und dann eine Firma in der Schweiz, und nicht wieder besteuert wird. Sondern man kann es nur verkaufen an Ausländer, die nachher nicht in der Schweiz steuerfällig werden bei ihrem Tod, oder an Firmen. Das heisst, Unternehmertum ist damit fertig. Das individuelle Unternehmertum mit individuellem Risiko ist fertig. Es wird alles über juristische Konstrukte gemacht. Und natürlich schlussendlich institutionelle Anleger, Pensionskassen, die noch mehr Einfluss bekommen, weil alle wissen, was das für ein Riesenproblem ist, erst recht, wenn es dann kein Privatunternehmer mehr gibt. Und von dem her noch, ja, Kredit. Ja, das kann man Kredit aufnehmen, wenn man so eine Firma hat und die Steuern nicht zahlen kann.
Genau,
gehen Stunden. Sie zu einer Bank und sagen sie, oh, ich habe da eine Aktie, ich habe eigentlich kein Vermögen, sonst ich habe zwar eine Milliarde, das ist alles in der Firma, und jetzt ist aber nur eine Firma und geben wir da auf einen Kredit von einer halben Milliarde. Das sagt die Bank, wir streichen in alle anderen Kredite, die sie schon haben, weil offensichtlich sind sie total unfähige Unternehmer, dass sie nicht erkennen, dass jemand kreditunwürdig ist, der alles in einer Firma drin hat. Und dafür eine halbe Milliarde können wir nicht geben, weil wenn die Firma das wissen, Unternehmenswert können sie schnell halbieren, dann kann der die Schulden nie mehr zahlen. Also ist völlig klar, Banken können das so nicht belehren.
Und die halbe Milliarde gibt er für ein Unternehmen, dass der andere für eine halbe Milliarde den Rest am Staat gibt.
Ja, zum Beispiel.
Also das heisst wieder, das ist alles herzig, die Studien. Und nachher, wenn man genau schaut, das eine Studie, die bekannt ist, das heisst, ja, da gibt es ja gar keine Abwanderung. Erbschaftssteuer, da gibt es gar keinen Wettbewerb in der Schweiz, darum kann man ruhig zulangen. Ist wenigstens aus unserer Sicht nicht richtig gemacht. Das ist zwar sehr gut publiziert, das muss man zugeben, aber wir meinen, die Studie ist nicht valid in dem Sinn, dass man die Aussage ableiten kann. Und erst recht natürlich nicht für so hohe Steuern. Es ist in dem Fall gemacht für die früheren schweizerischen Steuern, die sehr viel tiefer waren. Es ist in der Zeit gemacht, wo alle Kantone zurückgegangen sind mit den Steuern. Ja, dann wandert man nicht ab, wenn in meinem Kanton die Steuern gesenkt werden. Dann wandert darum nicht ganz viele Leute in diesen Kanton. Weil es gibt ja noch andere Kantone, die keine Erbschaftssteuer haben. Dadurch das sieht man nur sehr kleine Effekte. Das ist aber selbstverständlich. Das ist einfach eine falsch konstruierte Studie. Ist aber gut publiziert und wird jetzt überall herumgereicht von Leuten. Ich sage nichts, wenn der Autor das verteidigt, das ist seine Arbeit. Aber wenn Journalisten, die unfähig sind, die Studie zu interpretieren und zu lesen, nur einfach den Abstract oder die Zusammenfassung weiter kolportieren, das steht in ihrer Studie. Das ist problematisch, das haben wir aber in ganz vielen anderen Bereichen auch. Eben vor allem dort, wo es lauter bundesdienliche Studien gibt, wie zum Beispiel Zuwanderung, wo fast kein Journalist mehr fähig ist, wirklich die Studie zu lesen, sondern Zusammenfassung und Schlusswort liest. Das ist total schön, das wissen alle, die in diesem Bereich sind. Der Bund wirkt mit, beschreiben von Zusammenfassung und Schlusswort. Und der Einzige, der das richtig lesen kann, es gibt vielleicht ein Journalist in der Schweiz, zwei oder drei, die das noch lesen können, aber die haben so viel zu tun, dass die nicht dazukommen, die Studie auch, dann immer all die Studien zu lesen. Das ist konkret Herr Schöchli, hervorragend, aber er kann nicht alles machen. Da haben wir es voll verstanden.
Ja, also es ist nicht nur der Herr Schöchli. Ja, genau. Beim Nebelspalter hat es noch zwei, drei, vier.
Genau.
Gut, aber
Entschuldigung,
einfach noch,
ich habe ja gesagt, es geht.
Genau, genau. Ja, aber einfach für das Protokoll noch etwas anderes. Wir haben selbstverständlich die USO eingeladen, heute Abend mit uns zu diskutieren. Sie haben abgelehnt. Dann habe ich den Cedric Wermuth gefragt, der hat auch abgelehnt. Er hat dann noch gesagt, er sagt den User, sie müssen kommen. Aber sie sind auch, wenn, sogar wenn der Obermufti sagt, kommt der Untermufti nicht. Das zum Protokoll. Ich bin überzeugt, die müssen jetzt nämlich alle diese Sendung hören, oder? Wahrscheinlich. Das ist jetzt Pflichtprogramm im nächsten JUSO-Sommerlager. Darum tun wir noch offiziell einen Gruß an alle unsere jungsozialistischen Zuhörerinnen und aussen noch ausrichten.
Gut. Wir singen jetzt noch die Internationale.
Also du singst sie voraus, weil du sie wahrscheinlich der Einzige bist, was ich kann. Aber ich will noch zum Abschluss kommen, bevor wir dann auch öffnen für Fragen und Statements aus dem Publikum. Rein jetzt von eurer Seite her, was meinen Sie, Herr Blocher, muss man schnell das ins Parlament bringen, schnell abstimmen? Oder wie soll man jetzt mit dem umgehen, was da auf dem Tisch ist?
Schnell muss man es machen, wegen der Rückwirkungsklausel.
Das entscheiden, ja.
Und jetzt wird da überall so beruhigt. Der Bundesrat hat gesagt, er macht dann kein Hindernis bei der Auswanderung. Das ist doch nicht wert.
Also
erstens ist der jetzige Bundesrat, zweitens, das steht gar nicht, das hat er so erklärt. Was machen wir denn nicht? In 3 Jahren sind wieder andere Bundesräte.
Ja, ja.
Ja. Und dann setzen wir wieder an. Also die Beruhigungen sind also nicht einfach ernst zu nehmen.
Mit dieser Interpellationsantwort, ja, meinen Sie?
Der Bundesrat hat das natürlich gemacht. Jetzt müssen wir die Erklärung rausgeben, damit nicht alle vorzäckeln, oder? Ja, ist klar. Jetzt wollen die ins Ausland und gehen. Jetzt müssen wir denen beruhigen und sagen, könnt nachher auch noch gehen. Aber da weiss noch niemand, ob die nachher gehen können. Das weiss er erst in 3 Jahren später.
Mhm. Gut. Was meint der andere Tisch? Schnell abstimmen, schnell entscheiden?
Nein, also das finde ich nicht die wichtige Frage. Und die wichtige Frage ist, wie soll man mit diesen Problemen umgehen? Das Erste ist, es braucht eine Volksinitiative zur Rückwirkungsidee. Das muss praktisch auf Verfassungsebene sein, da haben wir Volksinitiativen. Ich denke aber, es ist die Lösung, weil genau Sie haben ja zu Recht gesagt, da gibt es ganz viele Leute in der Politik, die keine Rückwirkungsklausel wollen, weil sie selber rückwirkend machen in Zukunft. Darum braucht es Volksinitiativen. Das Zweite ist, es braucht eine ernsthafte Diskussion darüber, was denn richtig wäre, statt einer Erbschaftssteuer, mit schon x-mal darüber abgestimmt haben. Ich bin überzeugt, das Richtige ist eine freiwillige Erbschaftssteuer. Und das geht so, dass die Leute nicht einen Pflichtteil, der Staat einen Pflichtteil hat, 50% oder 10% oder was immer Prozent, sondern der Staat muss gesetzlicher Erbe werden. Die Gemeinde 10%, der Kanton 10% und der Bund 10%. Aber weil er gesetzlicher Erben ist, kann man enterben. Kann jeder Erblasser nicht erben. Es ist nur gesetzlicher Erbe, kein Erbpflichtteil. Gesetzlicher Erbe ohne Pflichtteil. Und dann kann man sich meinen, wenn man sich das so vorstellt, wie rührend denn sich plötzlich Politiker würden um die Alten kümmern.
Genau,
toll. Das machen sie schon jetzt. Und die können enterben. Und da sieht man, was ist. Und ich bin überzeugt, es bleibt viel Geld im Staat, weil es viele Leute gibt, die keine geliebten Erben haben, beziehungsweise geliebte Erben, aber es richtig finden, wenn man etwas vererbt an den Staat. Vor allem, wenn das nicht ein Staat ist, wo nachher, wie wenn es eine Erbschaftssteuer gibt, ein Pflichtteil, sofort als erstes im Haus steht, wenn ein Alter stirbt, alles versiegelt und dann schaut, dass Geld zu ihm kommt. Und noch, muss ich sagen, ich bin in einem Geschäft, wo ich das manchmal gesehen habe, wie so, ja, in Altersheim, nach, wo so Leute, die da reingegangen sind, so Verantworter sind, nachher noch gehen, Goldvreneli verkaufen, also das gefunden haben im Altersheim. Und, also problematisch. Und da ist die Freiwilligkeit, das ist eigentlich die richtige Lösung. Und wenn halt wenig Geld im Staat bleibt, dann weiß der Staat, woran er ist und muss sich halt anstrengen. Und das andere ist, wir müssen unbedingt schauen, eben die Kapitalbildung der Jungen. Heutzutage, wenn sie sparen, historisch, 3% Zins auf Bundesobligationen, letzten 70 Jahre, 3%. Aber 2% Inflation, sie verlieren gerade 2% von ihren Obligationen über die Zeit. Das heisst 1% Realzins, 1% bleibt bei ihnen. Aber die Steuern setzen bei diesen 3% an, auf den sogenannten Nominalzins. Das heisst, ein Junge, der spart, wenn er 100'000 verdient und so spart, er kann mit den eigenen Staatsobligationen nicht mehr sparen, weil ihm alles weggenommen wird von der Steuer. Wegen dem zentralen Fehler, dass man die Nominalzinsen besteuert. Er muss in Risikoanlagen gehen, er muss in Aktien gehen. Und das wollen die jungen Leute nicht, weil auch wenn man Ziel spart für ein Häuschen oder was, dann ist Aktien ein Risiko. Dann machen wir das nächste Jahr, wenn man es wieder braucht, kann die Aktie tiefer sein. Das heisst, sehr unangenehm. Und das müssen wir ändern. Die Jungen müssen die Chance haben, um in Anstand zu sparen. Es muss etwas bleiben, wenn man spart. Es muss nicht eine Subvention sein, aber man soll aufhören mit dieser völligen Überbesteuerung vom Sparen, vom privaten Sparen.
Ja. Muss aber auch interessant sein, oder? Aber ich warne vor Gegenvorschlägen zu dieser Initiative.
Ja.
Das ist dann Gift.
Ja.
Dann fand man auch über verschiedene Modellreden und Vor- und Nachteile. Es kommt niemand mit raus. Und im Schatten von denen hocken die da.
Ja.
Und man stimmt am Schluss nur über die ab und über die anderen Sachen nicht.
Das ist ja schon aufgeleistet.
Eine große, große Versuchung. Kommen schon auf allen nicht. Ja, ja. Man könnte ja einen Gegenvorschlag machen.
Wo moderat ist und darum nicht so schlimm.
Und so hört auf mit dem. Also die ist eine so schlechte Initiative, das glaube ich auch. Wenn man es recht macht, hat die keine Chance. Aber wenn sie anfangen zu vermischen mit Gegenvorschlägen, Gegenvorschläge heisst nämlich, ja, die hat noch halb recht.
Ja, ja, genau.
Ein bisschen muss ich noch entgegenkommen. Und wir haben Kraft nicht, zum 4 oder 5 neue Modelle zu diskutieren und durchzutragen und noch die hier abzulehnen. Ich warne also sehr davor. Ich habe schon gehört, dass da Bürgerliche wieder etwas sagen, ja, man könnte ja einen Gegenvorschlag machen.
Kann man
einen Gegenvorschlag machen?
Ich habe einen Gegenvorschlag, der so in der Mitte liegt, wo man nachher sagt, ah, es ist nur für noch höhere Vermögen und tiefere Steuersätze auch. Völlig einverstanden. 100% Katastrophe. In Gottes Willen nicht machen. Aber ein Gegenvorschlag, der sagt, hey, das ist Kaffee, was die Jungen wollen. Und es ist vieles Kaffee, was sie bis jetzt gesagt haben, auch die SP. Und jetzt machen wir einen Gegenvorschlag, wo die bürgerliche Art und Weise ist, wie man Arme zu mehr Geld bringt, indem man ihre Leistungsfähigkeit erhöht. Sei es durch Ausbildung oder sei es durch Kapitalbildung selber sparen. Da wäre ich sofort für
den Gegenvorschlag. Nein, aber, jetzt, weißt, aber da würde ich auf keinen Fall machen, weil genau aus dem gleichen Grund. Die Linken bringen immer den gleichen Trick, dass sie sehr radikale Initiativen bringen, in der Hoffnung, dass die Verwaltung ihnen nachher einen Gegenvorschlag schreibt. Ja. Und die Bürgerlichen sind meistens leider eben nicht so intelligent wie du, sondern sie finden dann irgendwo, ja, eben die Hälfte tun wir dann umsetzen, auf keinen Fall. Zweitens auch deine Idee vom gesetzlichen Erbe, der Staat ja nicht, weil dann ganz viele Leute wissen das einfach nicht. Und der Staat zieht dann einfach alles ein. Nein, das würde ich auch nicht machen. Was ich aber auch machen würde, wegen der Rückwirkungsklausel, dort würde ich etwas machen, aber würde ich politisch machen, dann würde ich so Druck machen auf die SP, dass man irgendeine Lösung findet, dass man das wegbringt. Und dann abstimmen und ohne Gegenvorschlag versenken. Die wird auf jeden Fall versenkt. Und dann kommt das Letzte, ich habe es ein paar Mal gesagt, das Narrativ muss man ändern. Die Bürgerlichen sind wahnsinnig schwach, was Narrativ betrifft. Wir müssen wieder sagen, Kopfendeckel, der Kapitalismus ist gut, Wohlstand ist gut, Unternehmer sind wichtig und Unternehmer, die reich sind, sind gut. Und das kann man den Leuten auch vermitteln. Die meisten Leute wissen das eigentlich. Es sind nur die 22-jährigen Studenten und Volontäre im Tagesanzeiger, die das so finden. Oder? Ich war auch mal einer.
Jawohl. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für die Aufnahme, die wir dann eben ins Netz stellen. Das ist es gewesen, die Diskussion Erbschaftssteuerinitiative. Wie gefährlich ist sie? Wir machen weiter so Events. Geht auf nebelspalter.ch/events. Das sind Auftritte, Bern einfach Live-Aufnahmen oder wieder so Diskussionen mit hochkarätigen Gästen. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke euch allen fürs Kommen. Danke für ein Abo, das ihr da lohnt für uns. Und wie der Markus und ich immer sagen, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Moll.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.